Hallo liebe AMS F1-Fans, wir melden uns heute mit einer neuen Folge Formel Schmidt. Die Formel 1 ist in der Sommerpause, kein Grund nicht über die Formel 1 zu reden, denn das erste Mal seit 1991 haben vier Teams mehr als zwei Rennen gewonnen. Schmidti, die Saison ist bisher fantastisch.
Ja, vor allem wenn man sie mit letztem Jahr vergleicht, wo ja ein Team praktisch alles gewonnen hat und nur ein Ferrari-Sieg neben Red Bull da war, haben wir jetzt wirklich eine Ausgeglichenheit, wie wir sie schon lange nicht mehr hatten. Wir haben auch sieben Fahrer, die schon ein Rennen gewonnen haben. Und man muss sagen, da vorne geht es wirklich so eng zu, dass man vor dem Wochenende nicht mehr sagen kann, wer wird am Sonntag dann als Sieger dastehen. Also ich glaube, das sind für uns, die wir jetzt wirklich die letzten 2 Jahre etwas gelitten haben, schon paradiesische Zustände.
Ja, du hast in deiner langen Karriere öfters mal unter Dominanz gelitten. Am Anfang des Jahres sah es auch so aus, wir hätten wieder eine Red Bull-Dominanz. Max Verstappen ist super aus den Startlöchern gekommen, auch Sergio Perez hat in den ersten 5 Rennen 4 Podien eingefahren. Wie konnte es so weit kommen, dass Red Bull dann doch den Vorsprung so schnell verloren hat?
Ja, erstmal war Red Bull unheimlich überrascht, dass der Vorsprung überhaupt noch da war. Man hatte eigentlich schon letztes Jahr damit gerechnet, dass die Konkurrenz aufholt. Die sieht ja, was Red Bull macht. Im letzten Jahr gab es eine Erklärung dafür, da mussten gewisse Dinge am Chassis verändert werden, um das zu machen, was eben Red Bull auszeichnet. Das hat man dann über den Winter natürlich mit neuen Chassis quasi möglich gemacht, aber dann ging die Saison los und du hast schon gesagt, es gab, wir waren 4 Doppelsiege mehr oder weniger gleich am Anfang mit einer Unterbrechung da in Melbourne und Pierre Vacher hat mir da in Spa erzählt, sie waren also selber völlig überrascht, sie haben eigentlich mit dem Angriff der Konkurrenz früher gerechnet und er kam dann halt mit ein bisschen Verspätung. Die Basismodelle waren besser als im letzten Jahr, also die der Konkurrenz, vor allem das von Ferrari. Ferrari war ganz klar die Nummer 2 am Anfang. Dann kam aber dieses große Upgrade von McLaren, das wirklich diesen Wahnsinnssprung geschafft hat. McLaren war am Anfang nur vierte Kraft, muss man wirklich sagen, in den ersten 5 Rennen. Und plötzlich war McLaren ein Siegerauto. Dann hat Ferrari hat sich auch ein bisschen konsolidiert, vielleicht sogar ein bisschen näher herangerückt mit dem ersten Upgrade, ist mit dem zweiten ein bisschen zurückgefallen wieder, weil man ein Stück zu weit gegangen ist. Aber dann kam Mercedes mit einem Upgrade, das sie über 3 Schritte verteilt haben. Und Mercedes hat jetzt auch ein Siegerauto. Und bei Red Bull ist halt das Problem, sie haben zwar unheimlich viel investiert in die Entwicklung, aber es ist nichts passiert. Also man ist quasi stehen geblieben. Eher noch fast einen Schritt zurückgegangen, weil ein Auto, das ursprünglich mal ein relativ breites Fenster hatte, in dem es funktioniert, das Fenster ist jetzt immer kleiner geworden.
Kannst du dir dadurch auch erklären, dass die Schere zwischen Verstappen und Perez so weit aufgegangen ist jetzt im Laufe der Saison? Wir haben in der Quali 14:0 für Verstappen, im Rennen steht es 13:1, wobei er in Australien ausgefallen ist, wo wir davon ausgehen können, dass er wahrscheinlich dann auch dort vor ihm ins Ziel gekommen wäre, bei den Sprintwochenenden im Shootout und auch im Rennen 13:0. Dieses Fenster ist so klein bei dem Red Bull, dass nur Verstappen damit dann zurechtkommt und wahrscheinlich auch die Schwächen des Autos übertünchen kann mit seiner Qualität.
Ja, die Besonderheit dieser Ground-Effect-Autos ist eben die, dass es in der Theorie sehr einfach ist, Abtrieb zu finden. Eigentlich ist er wahrscheinlich in der Theorie, vor allem weil ja der Großteil des Abtriebs unter dem Auto erzeugt wird, fast grenzenlos, aber in der Praxis ist er eben sehr, sehr endlich. Und man ist jetzt an diesem Punkt der Endlichkeit bereits angelangt. Also da ist nicht mehr viel. Und dann ist es oft so, man gewinnt zwar mehr Abtrieb, aber auf dem Papier, aber in der Praxis verliert man eher Rundenzeit, weil das Auto schwieriger zu fahren wird. Es kommt eine gewisse Instabilität rein. Das kann Bouncing sein, das kann aber auch sein, dass sich die Balance verschiebt, also die aerodynamische Balance verschiebt und für den Fahrer ist es dann eben unangenehm und er verliert das Vertrauen. Und genau in dieser Phase ist Red Bull jetzt drin und ein Verstappen verliert eben weniger das Vertrauen als ein Perez, weil er halt, man muss es einfach sagen, besondere Qualitäten hat und die spielt er eben gerade dann aus, wenn das Auto schwierig zu fahren ist. Jetzt könnte man im Umkehrschluss sagen, ja, warum baut er nicht ein Auto, in dem sich der Perez wohlfühlt? Das kann man natürlich machen, dann würden sich beide wohlfühlen, aber dann wäre man langsamer. Also das Auto muss immer so genau an dieser Grenze sein und dann ist es eben ein bisschen unruhig und da zeichnet sich eben dann ein Fahrer wie Verstappen aus. Die anderen Teams sind ein bisschen gleichwertiger besetzt, da merkt man es dann entweder an beiden Fahrern, dass es gut läuft oder eben nicht.
Bei Perez ist es ja auch so, wir haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten sogar viel darüber lesen können, sehen können, dass auch die Führungsriege um Christian Horner und Helmut Marko ihn schon auch klar kritisiert hat und gesagt hat, ja, wir schauen jetzt mal bis nach Spa, was passiert, ob er die Saison zu Ende fahren darf. Die meisten hatten wohl damit gerechnet, dass er gehen muss, trotz der Vertragsverlängerung im Vorfeld des Grand Prix von Kanada. Wie sehr warst du überrascht, dass er jetzt doch zu Ende fahren darf, die Saison?
Eigentlich nicht so wahnsinnig, weil man hat ja im Pool jetzt keinen Leclerc, keinen Russell oder was, der sich sofort anbieten würde, da die Position zu übernehmen. Man hat Tsunoda, man hat Ricciardo, Lawson und das war's. Und ich sehe es, keinen von den dreien, dass der jetzt um Welten besser wäre als ein Perez, selbst wenn er ein bisschen besser ist. Erstmal muss er sich in diesen Red Bull reinfinden. Am Anfang ist da gewiss sicher eine gewisse Euphorie da und man überfährt gewisse Probleme. Da macht man sich keine so großen Gedanken, aber man kriegt trotzdem 3/4 von Verstappen aufgebrummt und dann kommt wieder, wie gesagt, schon das Kopfkino, das bei Perez ja immer so nach dem 5., 6. Rennen einsetzt. Es ist ja, wenn man sich die Saison von Perez anschaut, immer so, die ersten paar Rennen ist immer ganz gut. Und dann irgendwie stellt er sich die Frage, warum komme ich dem Verstappen nicht näher? Und dann probiert das halt mit Gewalt oder wie gesagt mit anderen Setups. Und das Gleiche würde den anderen Kandidaten passieren. Also ich glaube, im Endeffekt hat man gemerkt, da gibt es jetzt keine schnelle Lösung. Da wird uns keiner von denen einen Konstrukteurstitel garantieren. Und das ist ja die große Gefahr. Nehmen wir mal an, man hätte jetzt da einen Liam Lawson reingesetzt oder einen Ricciardo. Und der Konstrukteurstitel wäre verloren gegangen, was ja durchaus möglich ist. McLaren ist nur noch 42 Punkte weg. Dann hätten sich natürlich auch die Verantwortlichen sagen müssen, hey, da haben wir aber einen Fehler gemacht. Mit dem Perez wäre es vielleicht nicht so schlimm gekommen. Hätte man vielleicht eine bessere Chance gehabt. Das ist eben das Problem, wenn man einen so überragenden Fahrer hat. Das ist auch ein Problem für die Entwicklung. Du hast es vorher schon mal kurz angedeutet in deiner Frage. Bei Mercedes war klar, Hamilton und Russell sind mit dem Auto nicht zurechtgekommen. Da war der Auftrag an die Ingenieure klar, wir müssen irgendwas finden, weil sind beides Top-Fahrer. Ich meine, Hamilton 7-mal Weltmeister, Rekordsieger. Russell sicher einer der besseren oder der besten von den Jungen. Und sie kam mit dem Auto nicht klar. Da war ganz klar, da stimmt was nicht. Bei Red Bull, solange der Verstappen da, der hat immerhin 7 Rennen in dem Jahr gewonnen, gewinnt, natürlich klagt er auch hin und wieder, dass die Balance nicht passt, aber er ist trotzdem schnell. Und Pierre Bachet hat zugegeben, also es ist sicher ein gewisses Problem, so einen Ausnahmekönner im Auto zu haben, weil gewisse Defizite des Autos werden einfach, die werden weggefiltert. Und es dauert eben dann länger, sie zu erkennen und auch länger darauf zu reagieren.
Schnell erkannt hat es McLaren, die waren am Anfang des Jahres nicht ganz so stark. Wir hatten, also ich zumindest hatte mir ein bisschen mehr erwartet, weil sie letztes Jahr ja auch dann die zweite Kraft waren, performance-technisch am Ende des Jahres. Aber du hattest es schon angesprochen, seit Miami geht die Kurve wirklich ganz steil nach oben. Sie haben jetzt nur noch 42 Punkte Rückstand. Der Konstrukteurstitel ist absolut greifbar, vor allem weil Piastri und Norris beide jetzt starke Rennen abliefern. Im Quali-Duell führt Norris noch 11-3, im Rennen steht es 9-5. Ich habe jetzt nochmal geschaut, die letzten 5 Rennen, 3-mal war Piastri vor Norris. Also man kann da schon sagen, es ist eine Fahrerpaarung auf Augenhöhe jetzt bei McLaren.
Ja, absolut. Ich glaube, Norris hat da mental gegenüber dem Piastri ein Problem, obwohl er 6 Jahre schon in der Formel 1 ist und Piastri erst 1,5. Er hinterfragt sich zu sehr, macht sich zu viele Gedanken über die Fehler, die er da macht. Und der Piastri ist da wesentlich robuster von der Psyche her. Der fährt ziemlich unbekümmert, ist auch ein harter Hund auf der Rennstrecke. Man hat auch gesehen, die Art und Weise, wie er sich da über seinen ersten Sieg gefreut hat, das war unheimlich kontrolliert. Der Junge weiß, was er tut. Der ist nicht so, würde ich mal sagen, er ist schon erfolgshungrig, aber er ist nicht so besessen, dass er jetzt diese Karriere braucht, diesen Traum da leben muss. Ich glaube, der geht da sehr bedacht an die ganze Sache ran. Und ich würde sagen, für mich hat er mehr Potenzial als Norris, obwohl Norris ein klasse Fahrer ist. Aber Tatsache ist, beide Fahrer sind in der Lage, Rennen zu gewinnen. Beide Fahrer sind in der Lage, permanent aufs Podium zu fahren. Und das wird für Red Bull das ganz große Problem.
Also du siehst McLaren quasi mit einer sehr, sehr guten Chance noch Red Bull abzufangen.
Ja, würde ich sagen. Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, wenn sich bei Red Bull nicht dramatisch was ändert, wird McLaren Konstrukteursweltmeister.
Okay. Finde ich eine super Aussage, weil dann haben wir ja noch eine richtige Spannung bis zum Ende des Jahres, denn bei den Fahrern liegt Max Verstappen 78 Punkte vor. Lando Norris, da wird wahrscheinlich nichts mehr anbrennen.
Nee, glaube ich auch nicht. Also Max Verstappen ist zu clever, zu gut. Der wird noch das ein oder andere Rennen mit Sicherheit gewinnen. Jetzt wollen wir davon ausgehen, dass Red Bull sich nicht steigert. Da müssen wir immer aufpassen, weil wir haben schon frühere Jahre erlebt, wo plötzlich nach der Sommerpause wieder Herrn Wunder, der Red Bull, da plötzlich von seinem Problem befreit war, wo sich alle fragen, wie ist das möglich, weil man in der Sommerpause ja eigentlich kaum arbeiten darf. Das war ja immer ein Rätsel. Also ich rechne auch damit, dass der Red Bull vielleicht seine Probleme dann danach einigermaßen gelöst haben wird. Aber so oder so, selbst wenn er so bleibt, wie er ist, der Verstappen fährt dann, wenn er nicht gewinnt, auf Platz 2 oder 3 und selbst wenn er mal Fünfter wird, er kommt immer ins Ziel. Norris hat seine Schwankungen, Piastri liegt viel zu weit zurück und die Mercedes-Piloten ist es eigentlich genauso. Ferrari muss sich auch erst stabilisieren, die sind in einer ähnlichen Situation wie Red Bull. Leclerc wäre ja noch einigermaßen nah dran. Also ich glaube, Verstappen wird das nach Hause fahren. Er wird froh sein, dass er am Anfang 7 Rennen gewonnen hat. Da war der Red Bull eben auch noch, sagen wir, das beste Auto, zumindest mal die ersten 6 Rennen da bis Miami. Ich glaube, den WM-Titel, den wird ihm dieses Jahr keiner mehr nehmen.
Dann bleibt es bei Lewis Hamiltons 7 Titeln, weil du, wie du gesagt hast, der Saisonstart nicht so gut war bei Mercedes. Ich habe nochmal nachgeschaut, gerade am Anfang des Jahres hat den Russell doch im Griff gehabt. Jetzt ging es dann aber in den letzten Rennen, hat sich es ein bisschen gedreht. Zumindest Hamilton hat jetzt Russell nicht dominiert, das kann man jetzt nicht sagen. Aber er war doch zur Stelle, war in Spa erstaunlicherweise eigentlich der schnellste Fahrer. Gut, Russell hatte die Einstoppstrategie, hat dadurch gewonnen, wurde dann disqualifiziert. Mercedes ist für mich so eines der interessantesten Teams. Am Anfang des Jahres hatten wir, glaube ich, alle so ein bisschen die Hoffnung verloren, ob die das mit den Ground-Effect-Autos noch hinkriegen. Hatten eigentlich ein interessantes Auto auf die Beine gestellt. Und ich glaube, es war so um den Dreh Suzuka, China, da hat man wirklich gedacht, was ist da los? Und dann, wie mit einem Fingerschnipsen, fahren die jetzt um Siege. Die Fahrer holen alles aus den Autos raus. Es ist wirklich erstaunlich, wo hat es so Klick gemacht, wie Toto Wolff das mal erzählt hat.
Ja, ich würde sogar sagen, das Auto war schon ganz anders als die beiden Vorgänger. Das haben die Fahrer sofort gemerkt. Sie haben gesagt, plötzlich hat das Auto tendenziell etwas mehr untersteuert als übersteuert. Das war ja schon mal der Schritt in die richtige Richtung. Denn dieses Übersteuern, gerade in den schnellen Kurven bei den Ground-Effect-Autos, das kündigt sich nicht an. Das ist plötzlich, bricht das Heck aus und dann ist es nicht mehr einzufangen. Das erzeugt dann beim Fahrer auch so ein Misstrauen ins Auto. Also wie gesagt, da hatte man schon mal den ersten Schritt gemacht, aber man war zu langsam. Es gab so ein paar so Glanzlichter, wie zum Beispiel der zweite Platz von Hamilton im Sprint in China. Da hat man schon gemerkt, wenn das Ding mal so einigermaßen in der Balance ist für alle Arten von Kurven, dann geht da was vorwärts. Und dann kam eben dieses Upgrade, das kam in 3 Schritten. Man hat dann gewisse Teile nach vorne gezogen, weil man natürlich auch unter Druck stand. Man musste jetzt endlich dieses Auto nach vorne bringen. Es kam auch ein Frontflügel dann dazu, der sich kontrolliert verbiegt, wie es jetzt Red Bull natürlich schon länger hat, wie es McLaren eigentlich optimiert hat. Ferrari hat den. Dadurch ist es einfacher, die Autos in langsamen und in schnellen Kurven auszubalancieren. Plötzlich war das Auto, ja, war wieder ein Rennauto. Und ich glaube, da hat dann auch Lewis Hamilton wieder, wie soll man sagen, Vertrauen gefasst. Und er kann jetzt das Auto so ein bisschen mehr so abstimmen, wie er es braucht, weil man ein bisschen mehr Spielraum hat. Und jetzt sind, würde ich mal sagen, Hamilton und Russell wieder auf Augenhöhe. Wie gesagt, Hamilton hat jetzt in letzter Zeit mal 1 oder 2 Trainings gewonnen, war auch im Rennen vorne, aber davon muss man ja ausgehen. Er hat ja seine Klasse nicht verloren. Er hat halt in der Zeit, als der Mercedes nicht so gelaufen ist, auch viel experimentiert und ist das ein oder andere Mal mit dem Setup auf die Nase gefallen. Jetzt hat man da mehr Sicherheit, auch beim Setup. Und jetzt zeigt natürlich auch Hamilton wieder, wie gut er ist. Aber man sieht an Russell, also allein dieser Sieg in Spa, der mir dann weggenommen wurde, das war schon eine Glanzleistung. Es war ja nicht so geplant, aber er hat dann irgendwann so um Runde 26, 27 gemerkt, hey, mit den Reifen kann ich zu Ende fahren. Und als dann endlich der Entschluss gefasst wurde, ja, wir machen es, hat er die Reifen wirklich sensationell über die Distanz gebracht. Er hat im zweiten Sektor, wo er wusste, da überholt mich keiner, ist er relativ piano gefahren, um die Reifen zu schonen. Und an den 3 Stellen, wo man schnell sein musste, war er schnell. Und dann hatten die Verfolger, obwohl sie frischere Reifen hatten, keine Chance, ihn zu überholen. Also Russell ist auf jeden Fall einer dieser Top-Fahrer, 5, 6, 7 Fahrer, die jederzeit ein Rennen gewinnen können, wenn es passt.
Nicht so passend tut es gerade bei Ferrari. Du hattest es schon mal am Anfang angesprochen. Die waren die zweite Kraft, haben auch Rennen gewonnen. Also zum Beispiel in Australien, da waren sie super schnell. Dann haben sie in Monaco endlich, hat, muss man ja sagen, aus Charles Leclercs Sicht mal der Sieg bei seinem Heim-Grand Prix geklappt. Lewis Hamilton geht nächstes Jahr zu Ferrari. Am Anfang konnte man so sagen, gute Entscheidung. Ferrari ist auf dem aufsteigenden Ast. Das war ja schon Ende letzter Saison so, dass sie da richtig gut geworden sind. Und jetzt hat sich das Ding wieder so gedreht. Was sind denn so die Probleme bei Ferrari, dass es sich jetzt wieder so ein bisschen nach hinten bewegt hat? Ich meine, es war in Silverstone, dass Carlos Sainz zu den Medienvertretern gesagt hat, hey, wir haben 2 bis 3 Monate Entwicklungsrückstand, weil wir uns da vergaloppiert haben. Wo haben sie sich denn vergaloppiert?
Ja, eigentlich hauptsächlich mit dem Upgrade in Barcelona. Das war das zweite Mal, dass man den Unterboden und die Seitenkästen geändert hat. Das Problem ist immer der Unterboden. Da ist man einen Schritt zu weit gegangen. Man hat sich dieses Bouncing wieder eingefangen, wo man gedacht hat, naja, das hat man jetzt eigentlich im Griff. Man kennt dieses Phänomen ja schon seit 2022 und schon im letzten Jahr ist es immer seltener aufgetreten, also durch die Bank bei allen. In diesem Jahr ist es bei einigen wieder zurückgekommen, erstaunlicherweise, aber ist vielleicht doch nicht so erstaunlich, weil eben diese Unterböden wirklich, das ist trickreich. Man kann da ganz schnell einen Schritt zu weit gehen. Man sieht am Windkanal oder in Simulationen, ja, mehr Abtrieb, das Auto müsste ein Zehntel schneller sein. Ist es vielleicht auch, in gewissen Kurven sind die Fahrer auch schneller, aber dann kommen sie an Kurven hin, dann beginnt das Bouncing. Das behindert erstmal in der Kurve selbst, dann werden die Reifen zu heiß, dann zahlt man auch noch in den Kurven danach und dann ist eigentlich durch das mangelnde Vertrauen des Fahrers oder durch zu heiße Reifen werden wieder 3 Zehntel verloren. Unter dem Strich verliert man dann 2 Zehntel, also +1, -3 und ist halt dann langsamer. Und Ferrari hat 1-2 Rennen gebraucht, die haben erst gedacht, ja, wir kriegen das irgendwie hin, setupmäßig oder wie auch immer, hat nicht funktioniert. Jetzt ist man dann auf so einen Unterbodenmix zurückgegangen, jetzt ist das Bouncing einigermaßen unter Kontrolle, es taucht immer mal wieder an da und dort auf, jetzt in Spa, aber es war eigentlich, wie gesagt, jetzt nicht ein Hindernis, wobei man immer noch sehen muss, dass der Ferrari ein bisschen mehr im Reifenverschleiß war als der Mercedes. Die waren immer relativ nah zusammen, Hamilton und Leclerc. Und im zweiten Teil des Stints ist der Leclerc dann immer so ein bisschen abgefallen. Das zeigt, die haben die Hinterreifen nicht so im Griff gehabt oder überhaupt die Reifen, das war ja eher ausgeglichen, nicht so im Griff gehabt wie der Mercedes. Also da ist sicher noch was zu tun. Wie gesagt, Ferrari hat freiwillig einen Schritt zurückgenommen, einfach um wieder eine Basis zu haben und die müssen halt jetzt mühsam wieder nach vorne kommen. Das geht aber jetzt eben nur noch in langsamen Schritten. Es wird diesen Schritt, den McLaren getan hat in Miami, den wird es nicht mehr geben. Also den kann vielleicht noch ein Williams machen oder ein Sauber oder wie auch immer, die natürlich den entsprechenden Spielraum hätten, aber da vorne bei den Top 4 unmöglich.
Schöner Übergang, weil ein Team, das auch zu den Top-Teams gehören will und letztes Jahr auch ein Top-Team war, das ist Aston Martin, die sind so ein bisschen im Wall stehend, also sie haben viele Upgrades gebracht, die funktionieren nicht wirklich. In Silverstone haben dann auch die Fahrer gesagt, ja, wir haben viel ausprobiert, aber eigentlich haben wir in dem letzten Jahr, was die Upgrades angeht, hat es nie das auf der Strecke gebracht, was wir uns erhofft haben. Wie siehst du die Entwicklung bei dem ehrgeizigen Team, weil man hat ja mit Fernando Alonso auch verlängert, Honda wird Motorenpartner ab 26, viele erwarten große Dinge, die neue Fabrik, wir haben es uns angeguckt. Trotzdem, sie sind noch nicht da, wo sie hinwollen. Warum?
Nee, also es ist so ein bisschen Auf- und Abfahrt. Also manchmal ist man sogar nur auf dem Niveau von Toro Rosso. Manchmal ist man klar, das fünfte Team, aber weit weg von den Top 4. Ich würde mal sagen, da fehlt mindestens eine halbe Sekunde. Wie du schon gesagt hast, man hat sich mit der Entwicklung vergaloppiert. Und zwar immer wieder. Man ist immer weiter in die gleiche Richtung gegangen, hat immer mehr Abtrieb gesucht. Man hat gesagt, hey, wir haben den hier auf dem Papier, aber er kam halt auf der Rennstrecke nicht an. Die alten Probleme, wie gesagt, eine gewisse Instabilität im Auto, dann werden die Reifen heiß, dann zahlt man doppelt und dreifach. Und jetzt angeblich, man muss jetzt ein bisschen aufpassen, es kann natürlich auch sein, dass man sich da selbst ein bisschen beruhigt bei Aston Martin, aber sowohl Mike Krack als auch Fernando Alonso haben in Spa gesagt, sie glauben, dass jetzt die Wende eingeleitet ist mit dem Upgrade von Silverstone, weil man ist zwar in der Rundenzeit nicht nach vorne gekommen, aber man hat zum ersten Mal was der Windkanal oder die Simulation versprochen haben, hat sich zum ersten Mal auf der Rennstrecke 1:1 gezeigt. Man glaubt, man hat jetzt einen Griff getan, der war eher vielleicht so einen Schritt seitwärts oder auf jeden Fall nicht nach vorne, wo man gesehen hat, das, was wir da im Labor machen, das stimmt jetzt mit der Realität überein. Von dem Punkt können wir jetzt nach vorne gehen. Wo sie sich sicher ein bisschen verbessert haben, eine große Schwäche des Autos war ja, es hat zu viel Reifen gefressen im Rennen und da hatte man in Ungarn die größte Panik, weil es folgt eine Kurve der anderen, also der Reifen ist permanent unter Stress, er kann sich nie abkühlen, es war saumäßig heiß, die Hinterreifen sind da der limitierende Faktor auch und da sind sie ganz ordentlich über die Runden gekommen, es gab zwar nur einen WM-Punkt, aber sie haben eigentlich jetzt nicht in dem Sinne gelitten, dass die Reifen zu heiß wurden. Auch in Spa, auf Spa traf das Gleiche zu, man ist ja mit beiden Autos dann ein Einstopprennen gefahren, ähnlich wie Russell, also zumindest hat man dieses Problem jetzt im Griff und man hat offensichtlich einen Weg gefunden, wo man Labor und Wirklichkeit korrelieren kann. Und jetzt will man halt von diesem Punkt aus in der zweiten Saisonhälfte den Rückstand zu den 4 Top-Teams verringern. Jetzt muss ich natürlich zeigen, ob man dann die entsprechenden Ideen hat. Und, wie wir schon gesagt haben, auch bei Aston Martin, dieses große Upgrade kann es eigentlich nicht mehr geben. Jetzt ist Detailarbeit gefragt. Und da muss man halt mal schauen, ob die da was finden.
Etwas finden muss auch Toro Rosso, weil von denen hatten wir uns ganz viel erhofft, als das Barcelona-Upgrade kam Und dann ging es aber, was ja deine These unterstützt, erstmal richtig nach unten. Die sind dann erstmal an die hinteren Plätze des Feldes gefallen. Das ist ja auch ein ehrgeiziges Team. Da sind zwei Fahrer im Auto, die beide auf das Cockpit von Sergio Perez spekulieren. Wie siehst du denn dort die Entwicklung? Weil du hast auch schon jetzt in den letzten Wochen häufiger gesagt, ja, Isaac Hadjar, der drückt, weil der sieht so aus, als würde, oder es sieht so aus, als würde der Franzose die Formel 2 gewinnen. Und dann dürfte er nicht mehr in der Formel 2 starten nächstes Jahr.
Ja, genau. Also Hadjar ist für mich ein absoluter Kandidat auf eins der beiden Toro Rosso Cockpits. Das andere schreibt man ja heute schon eigentlich dem Liam Lawson zu. Aber da ist auch noch Tsunoda, der ja schon einen Vertrag hat. Wobei Vertrag heißt ja nicht Vertrag mit Toro Rosso, das heißt Vertrag mit Red Bull Racing, das heißt, die Red Bull kann den reinsetzen, wo man will. Vielleicht rückt er auch nach oben nächstes Jahr, wenn man mit Perez nicht zufrieden ist. Es wird jetzt die zweite Saisonhälfte zeigen. Bei Toro Rosso das gleiche Spiel. Man hat sich mit einem Upgrade zu weit nach vorne gewagt. Das war das in Barcelona. Hat nicht funktioniert, hat dann relativ schnell genug wieder einen Gang zurückgeschaltet. Man ist jetzt so auf Miami-Spezifikation. Es läuft jetzt wieder ganz ordentlich. Aber man hat natürlich, wie gesagt, Miami Status und die anderen haben sich ein bisschen nach vorne bewegt. Also da muss jetzt auch wieder was kommen. Man ist jetzt so leicht hinter Aston Martin. Auf der einen oder anderen Rennstrecke kommt dann auch Alpine dazu, wenn es denen mal gut reinläuft und die das Setup richtig erwischen. Also Toro Rosso muss sicher da auch noch eine Steigerung finden. Ich kann mir schon vorstellen, dass da der Ehrgeiz noch da ist, Aston Martin einzuholen. Und man muss von den Punkten her ein bisschen auf Haas aufpassen, die hin und wieder halt ein Highlight setzen und dann richtig Punkte machen.
Haas hast du jetzt gerade angesprochen, schon ein bisschen die Überraschung der Saison. Für mich persönlich, was die diese Saison schon für Punkte eingefahren haben. Nico Hülkenberg, kann man ja schon so sagen, der brilliert fast. Zweimal Sechster hintereinander in Spielberg und in Silverstone. Wenn wir gucken, wo Haas letztes Jahr war, wie haben sie so einen Schritt nach vorne machen können?
Ja, auch die sind natürlich über den Winter einen großen Schritt zurückgegangen. Man hat einfach gesagt, so, wir müssen uns jetzt von diesen absoluten Zahlen da im Windkanal, also Abtriebswerten, Topwerten im Windkanal verabschieden. Wir brauchen eine Aerodynamik, die stabil ist. Dazu kam, man hat dann natürlich die neue Hinterachse von Ferrari gekriegt, die deutlich mehr Federweg erlaubt. Das war schon mal ein Vorteil. Hat dann eine Aerodynamik dazu gebaut, die relativ unsensibel ist gegenüber Änderungen der Bodenfreiheit. So hat man jetzt schon mal ein gutes Werkzeug, die Reifen über die Distanz zu kriegen, dass sie nicht zu heiß werden. Und dann hat man so Schritt für Schritt die Aerodynamik verbessert. Bei Haas muss man sagen, das ist eigentlich ganz komisch. Sie sind eigentlich relativ konstant. Das Einzige, was sie nicht können, sind extrem langsame und extrem schnelle Strecken. Da haben sie immer ein Problem, ob das jetzt Monaco oder Ungarn war oder jetzt zuletzt auch Spa. Also, aber ich gehe mal davon aus, dass sie bei den nächsten Rennen, gerade Zandvoort, das ist ja eher wieder so Barcelona-mäßig, dass sie da wieder dabei sind.
Da war auch in Barcelona Alpine ziemlich gut. Trotzdem, bei Alpine würde ich ja schon fast sagen, da steht das Schild Ausverkauf so ein bisschen an der Eingangstür. Ist es für dich auch die Enttäuschung des Jahres, was da abgeht, politisch und auch auf der Rennstrecke, wenn du drauf schaust, das ist ein Werksteam?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die waren letztes Jahr Sechster und waren ganz ordentlich unterwegs. Die hingen da so ein bisschen zwischen den Top 5 und dem hinteren Feld, aber waren da relativ einsam unterwegs und völlig unbedrängt. Also, und es sind ja auch zwei Podestplätze bei rausgesprungen im letzten Jahr. Das Auto war so schlecht nicht, wenn man das gut hingekriegt hat vom Setup her. Und sie sind halt, heuer hat man angefangen mit dem schlechtesten Auto, muss man ganz klar sagen. In den ersten zwei Rennen war Alpine die Nummer 10. Man hat dann Gewicht rausgenommen. Das hat man schneller geschafft als Williams. Da hat man richtig Gas gegeben. Das war auch nötig. War natürlich ein garantierter Fortschritt von vielleicht 3 Zehntel, was man da vorher an Übergewicht mit rumgeschleppt hat. Hat ein Upgrade gebracht in China. Neuer Unterboden hat einigermaßen funktioniert. Hat jetzt kurz vor der Sommerpause noch eins gebracht. Bei denen ist es ein bisschen komisch. Das Auto passt auf gewissen Strecken, auf anderen passt es wieder nicht. Sehr abhängig vom Setup. Auch ein bisschen von der Charakteristik der Rennstrecke her. Jetzt in Spa war ein ordentlicher Auftritt für das zweite Upgrade, muss man sagen. Wobei, auch hier hat sich ganz klar gezeigt, wie stark abhängig der Alpine vom Setup ist. Sie sind ja beide extreme Wege gegangen. Ocon mit ganz, ganz wenig Abtrieb, Gasly mit ganz, ganz viel Abtrieb, also an Spa gemessen. Bei Gasly hat es überhaupt nicht funktioniert. Ocon ist in die Punkte gefahren, war ein tolles Rennen. Also da muss man schon sagen, der Alpine ist auch ganz, ganz spitz von der Charakteristik her, das Auto. Wenn man da das Setup nicht richtig trifft, ist man nirgendwo. Aber wenn man es gut trifft, Barcelona war ein ähnliches Beispiel und auch in Spielberg waren sie, glaube ich, noch ganz gut, Silverstone und Ungarn war dann wieder schlechter. Ungarn war eigentlich eine Katastrophe. Wenn man das Setup richtig trifft, dann kann der Alpine durchaus in die Punkte fahren, aber ist jetzt kein Auto, der mit einem Aston Martin oder einem Toro Rosso jetzt auf Dauer regelmäßig mitfahren kann.
Und das hat dann auch die Führungsriege dazu bewogen, die Motorenfabrik zuzumachen. Flavio Briatore ist ja da als Berater eingestiegen, der wirbelt da ordentlich durch in Viry und in Enstone, wo das Chassis gebaut wird, hat dann aber nochmal an Carlos Sainz gebaggert und der hat sich trotzdem für Williams entschieden. Was glaubst du, waren die Gründe, dass er zum neuntplatzierten Team geht und wie hat es James Walls, der Teamchef von Williams, geschafft, Carlos Sainz davon zu überzeugen, als Siegfahrer zum vorletzten Team in der Formel 1 zu gehen?
Ja, Carlos Sainz hat lange davon geträumt, eben doch noch bei einem Siegerauto oder Siegerteam unterzukommen. Red Bull war das eine, Mercedes war das andere. Bei Red Bull hat er dann irgendwann begriffen, dass es mit Verstappen nicht geht. Also er hätte warten müssen, ob Verstappen geht, aber die Anzeichen sind ganz klar. Verstappen wird nächstes Jahr bei Red Bull fahren und wahrscheinlich auch 26. Also ist diese Hoffnung schon mal weg gewesen. Und dann hat er noch ein bisschen auf Mercedes geschielt, weil deren Talent Antonelli in der Formel 2 ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Und dann sah es für einen Moment so aus, naja, gehen Sie das Risiko ein mit dem jungen Kerl, der ja noch 17 ist, glaube ich, jetzt dann 18 wird, da schon voll nächstes Jahr in eine Saison zu gehen. Hat sich dann aber herausgestellt, dass der hat jetzt ein bisschen Fuß gefasst, natürlich auch, weil Prema sein Team in der Formel 2 jetzt ein bisschen besser wird, hat schon zwei Rennen jetzt gewonnen und Toto Wolff hat dann auch irgendwann mal erklärt, nee, man setzt jetzt dann, wenn man die Wahl hat, zwischen erfahren und jung, setzt man eben auf die Jugend. Ich glaube, er hat auch eingesehen, dass er an Verstappen nächstes Jahr wahrscheinlich nicht drankommen wird. Ja, jetzt blieb für den Sainz also nur noch Audi, Alpine und Williams übrig und ich glaube, was ihn am Ende zu Williams getrieben hat, war, da gibt es einen klaren Plan. Und der Plan, der ihm da versprochen wurde, was er bis jetzt so sehen kann, nicht auf der Rennstrecke, aber so personell und auch von der Infrastruktur, der wird irgendwie eingehalten und bei den anderen Teams gibt es eigentlich nur Chaos. Audi hat, ähnlich wie Alpine, die Teamleitung gewechselt. Da weiß man jetzt auch nicht so recht, wie es weitergeht. Und bei Alpine ist eigentlich relativ klar die Zukunft. Also ich meine, Oliver Oakes, der Teamchef von Hightech, das ist ein Formel-2-Team, der wird neuer Teamchef von Alpine. Da kann man von ausgehen, dass das irgendwann mal ein Kundenteam wird, auch weil man sich eben um Mercedes-Kundenmotoren bemüht. Alpine, Mercedes, das geht einfach nicht. Das Team sitzt dann in England. Wie will man da den Eindruck erwecken, mal sein französisches Nationalteam? Also das kann man vergessen. Für mich ist 2026 heißt dieses Team Hightech, Mercedes und Ende. Ich glaube, da hat Sainz sich auch gedacht, na, wie wird es da weitergehen? Weil im Endeffekt war ihm klar, er wird die nächsten zwei Jahre bei einem dieser drei Teams fahren. Weil keiner hat ihm ein Angebot gemacht, 1+1 oder irgendwas. Also er musste bei allen mindestens zwei Jahre bleiben. Und ich glaube, da war für ihn Williams das geringste Risiko.
Audi hattest du auch schon erwähnt, beziehungsweise Sauber heißt es ja noch. Da sind wir so ein bisschen enttäuscht auch von der bisherigen Saison. Einziges Team noch mit 0 Punkten. Jetzt haben sie Andreas Seidel rausgeschmissen, Mattia Binotto kommt. Dann haben sie noch Jonathan Wheatley eingestellt als Teamchef. Da würde ich dich gern fragen, deine Einschätzung zu Jonathan Wheatley als Teamchef dann, der lange Zeit Sportdirektor war bei Red Bull?
Ja, absolut gute Wahl. Es gibt im Fahrerlager, sagen viele, dass Whitley in der Position, in der er war, wahrscheinlich der Beste war in der Formel 1. Also sicher eine sehr, sehr gute Wahl. Der war ja ganz früher mal Mechaniker, also auch einer, der so hochgekommen ist wie früher mal der langjährige Formel 1 Rennleiter Charlie Whiting, der alles miterlebt hat, kennt natürlich jeden Trick und hat sich dabei Red Bull hochgedient, hat natürlich gute Kontakte zu Red Bull. Man hat ja auch Lee Stevenson, den ehemaligen Red Bull Chefmechaniker, ist eine gute Achse, kann man vielleicht von Red Bull noch den einen oder anderen rausziehen mit deren Kontakten. Also da würde ich sagen, eine sehr, sehr gute Wahl. Inwieweit jetzt der Binotto schon mitspielt, das ist sicher nicht an diesen drei Tagen passiert, wo er da war, weil Whitley hatte sich auch woanders schon angeboten, also bei Alpine und bei Aston Martin. Der wollte weg von Red Bull, weil es da keine Aufstiegsmöglichkeiten mehr gab und er wollte Teamchef werden. Hat eben da nicht funktioniert an diesen Ecken. Jetzt hat ihn Audi, aber ich glaube, da kann Binotto mit zufrieden sein. Wo er jetzt natürlich noch ansetzen muss, ist die Technik. Ja, will er mit James Key weiterarbeiten? Das ist sicher ein großes Fragezeichen. Und dann braucht er noch einen Fahrer. Also auch das wird noch eine schwierige Nummer. Ich glaube, er kann sich im Moment Zeit lassen, weil es läuft ihm keiner mehr davon jetzt.
Was würdest du dir wünschen als Fahrer, so neben Nico Hülkenberg, du bist schon lange dabei, es gibt viele Fahrer, die sich auf das Cockpit bewerben. Es gibt ja auch noch die Option, mit Valtteri Bottas oder Guanyu Zhou weiterzumachen, das siehst du eher weniger?
Ja, also Zhou gar nicht. Bottas, er soll ganz ordentliche Karten haben. Ich meine, Binotto wird sich wahrscheinlich an die Zeit erinnern, als Bottas einer seiner, also ein Gegner von Ferrari war, weil er eben Teamkollege als Teamkollege von Lewis Hamilton bei Mercedes gefahren ist. Aber ich glaube, die Zeit ist abgelaufen. Bottas hatte noch so ein bisschen Feuer in seiner ersten Saison bei Sauber, weil er irgendwie das Gefühl hatte, ja, er könnte da was bewegen. Das wird ein ähnliches Problem dann auch werden für Sainz, der eben auch von einem Siegerteam kommt. Das hat aber im ersten Jahr nur zeitweise, nur am Anfang eigentlich funktioniert, solange der Sauber einen Gewichtsvorteil hatte. Ist eher der Weg zurückgegangen bei Sauber und auch Bottas hat man das Gefühl gehabt, verliert immer mehr die Motivation. Also im Moment macht er mir nicht den Eindruck, als wäre das einer, der das Ruder rumreißen kann, wäre wahrscheinlich eine sichere Variante, weil er hat natürlich die Erfahrung. Auf der anderen Seite, was bringt er mir, muss man sich dann fragen, dann geht man vielleicht lieber ein Risiko mit einem jungen Fahrer, egal wie der heißt, ob das jetzt einer ist aus der Formel 2, es gibt ja viele noch, die da rumlaufen, da hat man eben das Problem, da ist keiner in dem Audi-Pool mit drin, außer Zane Maloney. Alle anderen sind in irgendwelchen anderen Fahrerpools, die würden wahrscheinlich schon ausgeliehen werden, weil natürlich die entsprechenden Teams froh sind, wenn die Fahrpraxis kriegen, aber was hat man von einem jungen Fahrer, den man dann nach 2 Jahren zurückgeben muss, vor allem wenn der dann wirklich gut wäre? Und davon muss man ja ausgehen. Also man hofft ja, dass der gut abschneidet. Und dann geht er dann wieder zurück zu Red Bull, zu McLaren oder sonst irgendjemanden, bei dem er jetzt zu Hause ist. Also ich glaube, da hat man auch bei diesen jungen Fahrern wenig Auswahlmöglichkeiten. Dann kommt natürlich noch Mick Schumacher ins Spiel, der sicher auch noch auf der Liste irgendwo steht. Binotto kennt ihn ja aus seiner Ferrari-Zeit. Muss man jetzt mal abwarten. Also wie gesagt, ich würde auch warten, was passiert bei Red Bull. Wer wird da frei? Das wird sich sicher im September entscheiden. Dann kann man da relativ klar absehen, wer für Red Bull und für Toro Rosso im nächsten Jahr fährt. Es müssen eigentlich rein theoretisch 2 Fahrer frei werden. Man hat 6 für 4 Cockpits. Und dann kann man immer noch schauen, nehmen wir den oder den. Keiner wird den davonlaufen. Also im Moment, es sind ja keine Cockpits mehr frei.
Also bleibt es sowohl politisch als auch sportlich spannend für die zweite Saisonhälfte. Mit welchem Gefühl fährst du dann jetzt nach Sandford? Dann kommen die letzten 10 Rennen oder ist der Auftakt zu den letzten 10 Rennen? Du hattest schon angesprochen, McLaren für dich der Favorit auf den Konstrukteurstitel. Was glaubst du, was sehen wir noch diese Saison in der Formel 1?
Also ich glaube, dass sich das, was wir jetzt die letzten 6, 7 Rennen gesehen haben, fortsetzen wird. Ja. Also ich würde mir jetzt, wie gesagt, ich glaube schon, dass Red Bull sich da ein bisschen erholen wird. Die werden das ein oder andere auch vom Setup her finden, wie sie mit diesem Auto, was sie jetzt haben, klarkommen. Vacher hat schon angedeutet, dass möglicherweise das Konzept des Autos jetzt nicht die Änderungen am Fahrzeug erlaubt, die man vielleicht bräuchte, um das Auto generell jetzt mal ein bisschen unabhängig von Setup wieder in ein breiteres Fenster zu stellen. Ich glaube, da wird man sich wahrscheinlich eher schwer tun. Man beginnt schon, dieses Konzept auch zu hinterfragen, was ja ein sehr mutiges war, hat am Anfang funktioniert, aber man hat sich da auch sicher einige Probleme mit eingefangen. Du erinnerst dich, in Ungarn kam quasi eine neue Variante oder eine Version nur für langsame Rennstrecken und für hohen Kühlbedarf. Das wird vermutlich wieder in Sandford fahren, diese Version. Man muss da sicher jetzt ein bisschen abwarten, aber ich glaube, Red Bull, auch wenn sie sich ein bisschen verbessern, es wird eine spannende Saison bleiben. Wir haben auf jeden Fall 3 Teams im Moment, die aus eigener Kraft gewinnen können. Und ich gehe mal davon aus, dass Ferrari auch nach der Sommerpause, da sind mindestens 3 Rennstrecken dabei, die denen, selbst wenn sie auf dem Niveau bleiben, wo sie jetzt sind, gewinnen können. Das ist Baku, Monza und Singapur. Und vielleicht hat man bis dahin dann auch die entsprechende Rundenzeit gefunden, dass man dann in der Folge auch mithalten kann. Also ich freue mich eigentlich auf die zweite Saisonhälfte. Es könnte echt spannend werden.
Ja, ihr habt es gehört, Schmiedi macht uns Hoffnung auf eine weiterhin spannende Formel-1-Saison. Wir würden uns freuen, wenn ihr eure Hot-Takes sozusagen in die Kommentare schreibt. Was glaubt ihr, wie entwickelt sich die Performance der Teams, der Fahrer noch bis zum Ende der Saison? Und auch politisch, was glaubt ihr, wie die verbliebenen Cockpits noch besetzt werden? Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Servus.